Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Ihr Lieben, heute ist der 29. April 2022, das heißt, der April ist fast vorbei und wir haben Wochenende. Und wer strahlt da mehr als der, den man Andreas den Großen nennt?
Na, das ist ja eine tolle Überraschung. Also, ich strahle tatsächlich. Es ist wieder mal eine bewölkte und nebelige Situation, wie eigentlich jeden Morgen. Und dann kommt meine tatsächliche Prognose. Es wird heute wahrscheinlich wieder ein schöner, sonniger Tag werden, so wie es gestern und vorgestern auch wieder war. Aber wir wissen es nicht. Also, der Wetterbericht sagt also tatsächlich heute auch Regen und Wolken an. Aber ich muss ehrlich sagen, das haben sie die letzten Tage auch und es war nicht so. Den See sehen wir nicht. Wenn ich den See sehe, brauche ich kein Meer mehr, aber wir können nicht einmal den See sehen, das ist das Problem, aber er changiert dann eben halt unter der Nebeldecke.
Dem gibt es einfach nichts hinzuzufügen. Andreas, wir fangen gleich an und zwar mit einer Meldung vom Münchner Merkur. Der Münchner Merkur meldet das, was ich ansonsten ehrlich gesagt noch nirgendwo sonst gefunden habe, außer bei uns im Kanal seit vielen Tagen, nämlich der Bestand des Sonnenblumenöls. Viele von euch, die verreisen derzeit, die sind in Kroatien, die sind in Spanien, die sind in skandinavischen Ländern, in Polen und so weiter und schicken uns Fotos von Supermarktregalen, die bis oben hin vollgestellt sind mit Mehl und Sonnenblumenöl. Während wir von euch viele Fotos bekommen, Lieferengpässe, kein Sonnenblumenöl, kein Mehl oder wenn, dann ganz wenig. Und ja, und wir fanden das ja schon die ganze Zeit etwas merkwürdig. Und nun schreibt auch der Münchner Merkur, das ist durchaus ein Mainstream-Portal und auch eine Mainstream-Zeitung, deutsches Sonnenblumenöl in Schweden im Angebot. Kunden sauer, Doppelpunkt, werden verarbeitet. Und da heißt es in dem Artikel, dass also in Deutschland das Sonnenblumenöl Mangelware ist, aber in Schweden sogar im Angebot und es ist untersucht worden. Es heißt, im schwedischen Warenhaus ÖOP war vergangene Woche Sonnenblumenöl im Sonderangebot, soweit so gut, aber das entsprechende Öl der Marke Brölio stammt dem Etikett zufolge aus Deutschland. Und tatsächlich kommt die Herstellerfirma namens Bröckelmann und Co., Ölmühle GmbH und Co. aus Hamm in der Nähe von Dortmund. Jetzt ist die Aufregung in den Netzen groß, heißt es hier. Viele Nutzer fragen sich, weshalb es in Schweden deutsches Sonnenblumenöl en masse zu kaufen gibt, während hier die Regale leer sind. Eine Twitter-Nutzerin hat dafür eine ganz simple Erklärung, schreibt der Münchner Merkur. Die rennen wohl nicht wie die Bekloppten hin und kaufen alles leer, so wie wir. Ein anderer Nutzer formuliert es noch drastischer. Wir werden verarbeitet. Aber auch für diese Aussage gibt es Gegenwind. Also das heißt, es wird hin und her diskutiert, Andreas. Ist das vorstellbar, dass es landesweit so gut wie kein Sonnenblumenöl mehr gibt, weil die Leute es leer gehamstert haben?
Naja, das ist die eine Möglichkeit, aber jeder weiß natürlich, dass es auch keinen Sinn macht, unendlich viel Öl zu lagern, weil es natürlich auch wirklich nur begrenzt haltbar ist. Also da muss man natürlich schon wirklich extrem viel auch verbrauchen. Ich glaube das nicht, im Gegenteil. Es befeuert stattdessen eher die Verschwörungstheorie, dass immer wieder gefragt wird, gegen wen wird eigentlich der Krieg geführt? Gegen die Ukraine, gegen Russland oder gegen Deutschland, sprich auch Europa? Und Deutschland ist ja die Hauptlokomotive der europäischen Wirtschaft insgesamt gesehen. Und ich sage mal, wenn man daraus dann diese Verschwörungstheorien dann entsprechend mit Energie versorgt, dann darf man sich nicht darüber wundern, dass die Leute sagen, man wird hier verarbeitet. Also das ist relativ einfach.
Ja, also es ist trotzdem und immer wieder spannend, dass wirklich verheerende Zustände zum Teil in Deutschland herrschen, während es woanders entspannt ist. Das Ganze war ja auch bei der Maskenparade zu sehen, bei den Lockdown-Maßnahmen und so weiter. Also der Druck in diesem Land ist schon besonders groß und er wird auch nicht weniger. Ja, und bevor wir zu dem Thema Ukraine-Krieg und alles, was damit zu tun hat, kommen, Andreas, ganz kurz noch ein Blick nach China. Also es werden erste Stimmen laut, dass in Shanghai eventuell ein bisschen gelockert werden könnte. 26 Millionen Menschen sind unter Hausarrest. Wir haben gestern unglaubliche Bilder eingestellt. Ich kann allerdings oder wir können hier nicht mit Gewissheit sagen, wie echt diese Bilder sind, aber sie kursieren im Netz und wir haben das auch sehr vorsichtig dargestellt, also ohne Gewehr eben, aber dass zum Beispiel Hauseingänge und Treppenhäuser mit Stacheldraht versehen sein sollen, damit die Bürger nicht raus können. Und in Peking heißt es, droht und naht ein Lockdown. Und heute die Meldung von der South China Morning Post, dass auch in der chinesischen Stadt Guangzhou jetzt alle Inlandsflüge für 2 Tage, also übers Wochenende, gestoppt wurden, nachdem beim Flughafenpersonal Covid-19-Fälle festgestellt wurden. Das ist gestern Abend von der Stadt bekannt gegeben worden. Und die Flugsperren gelten nur für Inlandsflüge. Internationale Flüge seien nicht betroffen, heißt es. Aber man spricht eben über abnormale Fälle. Und deswegen muss man, bevor man kostspielig abriegelt, erst einmal versuchen, es auf diesem Weg zu lösen.
Na, es ist relativ schwer zu kommentieren, aber wir haben natürlich einige Mails bekommen, auch aus Shanghai, die ganz klar gesagt haben, in ihrem Gebiet, wo sie leben, ist es bei weitem nicht so schlimm, wie es hier von uns beschrieben wurde, auch wie wir es eingestellt haben. Das heißt, das ist nochmal wichtig, dass es nicht um 26 Millionen Menschen geht, die dort inhaftiert sind, sondern das ist die momentane große Übersicht, die wir haben. Die Details kennen wir tatsächlich nicht und es gibt viele Aussagen, die sagen, es gibt bestimmte Gebiete, in denen es schlimm ist. Es gibt aber auch Gebiete, in denen es weitaus weniger schlimm ist und die Leute auch halbwegs ordentlich versorgt werden. Man kann ja nur daraus interpretieren, aus der ganzen Geschichte, dass es um eine Kriegsführung geht gegen den Westen. Denn China, die ja bisher abhängig waren von den Produkten im Westen, die sie verkauft haben, die bauen ja immer mehr auf ihren Binnenmarkt. Ich meine, sie haben über 1,4 Milliarden Menschen, das sind 20% der Weltbevölkerung. Und damit können sie natürlich auch ein autonomes, geschlossenes Wirtschaftssystem aufbauen. Denn das sind ja auch alles Wirtschaftseinheiten, die auch als potenzielle Käufer zur Verfügung stehen könnten. Und man jetzt sich aus dieser Exportarie, aus der großen Vergangenheit der letzten Jahrzehnte, so weit emporgearbeitet hat, das Know-how hat, die Technik hat, die Ingenieure hat, all diese Patente mittlerweile auch hat und kennt. Da kann man natürlich jetzt einen eigenen Wohlfahrtsstaat aufbauen, nach quasi altem amerikanischen Muster. Vielleicht nicht ganz, weil sie legen ja Wert auf Tradition ihres eigenen Landes. Das ist ja der Unterschied zu USA. Es ist ja doch sehr zusammengewürfelt, weil man ja die Ureinwohner damals entsprechend dann wegermordet hat.
In den USA.
In den USA und hat dann im Prinzip dann das Land neu besetzt aus verschiedenen Ethnien und so weiter. Das kennen wir alles. Auf jeden Fall sehen wir hier, dass diese Entwicklungen weniger für China extrem kritisch sind, sondern vor allem eben halt für die ganze sogenannte westliche Welt. Übrigens, wir reden immer von der westlichen Welt. Die westliche Welt, sprich NATO, USA, Europa und all die dranhängenden Staaten machen ungefähr 10% der Weltbevölkerung aus. Die anderen 90% sind der lächerliche Rest. Und dieser Rest beispielsweise, der steht ungefähr nicht unbedingt überein mit der US-Hegemonialpolitik. Und aus diesem Grunde muss man auch mal die Welt da ein bisschen mehr neu gewichten in seiner Sichtweise.
Mit anderen Worten, du findest, dass der Westen gerade so über den Tellerrand hinaus guckt, aber meint, der Mittelpunkt da in der Mitte des Tellers zu sein.
Naja, es gibt ja 4 Himmelsrichtungen und wir reden hier nur über den Westen. Und der macht in diesem Fall offenbar nur 10% der Bevölkerung aus. Das heißt also, die USA sind in der Lage gewesen, große Stückzahlen von Ländern an sich zu binden, möchte ich mal vorsichtig zu sagen, ich hätte fast Ketten gesagt, an sich zu binden. Und das sind aber relativ bevölkerungsarme und auch oft kleine Länder. Deshalb wirkt die Stückzahl der Länder relativ groß. Die großen Länder mit extrem vielen Einwohnern, die haben einen sehr starken Hang auch zur autonomen Führung unter traditionellen Gesichtspunkten. Sehen wir uns Indien an, sehen wir uns China an, sehen wir uns die afrikanischen Staaten an. Also diese BRIC-Staaten beispielsweise, die wir haben, BRICS, so ist es richtig, Südafrika ist das S, wo auch dann Brasilien und so weiter zugehört, das sind alles doch relativ traditionelle Länder noch. Und das ist der Unterschied zur westlichen Welt. Und die machen eben halt doch, dieser Rest, 90% der Weltbevölkerung aus.
So, wir haben es gerade schon angesprochen. Der Bundestag hat sich gestern dazu entschieden, dass Deutschland schwere Waffen an die Ukraine liefern wird und wahrscheinlich auch schon liefert. Anton Hofreiter ist ja der neue Militärexperte, der kommt immer wieder zu Wort. Der sagt jetzt übrigens das, was da beschlossen wurde und wofür er plädiert hatte, nämlich die Gepard-Panzer von Rheinmetall unter anderem, das reicht nicht. Jetzt sollen auch die Marder und wer weiß, welches schwere Gerät noch geliefert werden. Klingt so ein bisschen wie Fischer sehen Fru, die überhaupt den Hals nicht voll bekommen konnte. Jetzt kann ich das nicht einordnen, wie richtig oder wichtig das ist, was Herr Hofreiter da fordert.
Naja, gut, also Herr Hofreiter hat schon sehr viel gefordert und er hat ja vor ein paar Jahren das glatte Gegenteil gesagt von dem, was er heute sagt. Er wollte unbedingt sich von der Militarisierung der Bundeswehr, klingt schon komisch, aber die Bundeswehr ist ja quasi entmilitarisiert worden, wenn man sich alleine das Material ansieht und die Infrastruktur, die die Bundeswehr zur Verfügung gestellt bekommen hat. Und Hofreiter hat sich immer dagegen ausgesprochen, also gegen die Bundeswehr. Und jetzt sagt er interessanterweise, dass er sich geirrt hat und entschuldigt sich sogar dafür. Und jetzt geht es darum, dass eigentlich die Bundeswehr richtig aufgebaut wird. Nach dem Motto, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern?
Ja, das hat heute die Bild-Zeitung veröffentlicht. Er gibt zu, dass seine ablehnende Haltung zur Aufrüstung der Bundeswehr ein Fehler war. Ich meine, wenn man sich vorstellt, dass solche Stimmen damals ja für die Abrüstung gesorgt haben auch, dass viele sich ausgesprochen haben, dass die Bundeswehr die Kosten, die Einsatzzahlen zurückgefahren werden, dass abgespeckt wird, dass auch die Wehrpflicht abgeschafft wurde und viele, viele Veränderungen vorgenommen werden. Andreas, und wenn jetzt jemand sich hinstellt und sagt, tja, tut mir leid, ich habe jetzt gerade eine andere Idee und es war ein Fehler. Wie ist denn so etwas einzuordnen?
Naja, also mit Rückgrat hat das vielleicht eher wenig was zu tun, aber das sieht man oft in der Politik, da haben nicht unbedingt alle ein ziemlich starkes Rückgrat, dafür haben viele eine große Leber, aber so hat halt eben halt jeder seine entsprechenden Situation vorzuweisen. Ja, es ist natürlich schon heftig, dass man dann mal eben so umschwenkt in dieser ganzen Geschichte und jetzt plötzlich das glatte Gegenteil behauptet. Man sieht auf jeden Fall, wo Druck ausgeübt wird. Und dieser Druck, der ausgeübt wird, bedeutet, wenn du nicht mitspielst, darfst du hier nicht mehr an der Krippe sitzen und mitfressen mit den anderen auf Kosten der Allgemeinheit. Das nennen wir übrigens Demokratie in dieser Form. Und dann knickt man natürlich, da knicken ja quasi alle ein. Das ist ja das Verrückte, wie sie sich regelrecht anstellen, um zu sagen, ja, ich habe mich auch geirrt und das tut mir leid, ich habe mich auch geirrt. Sie bringen übrigens gar keine Argumentation, sondern sie dieseln eigentlich nur die Vorgaben nach, die das System vorgibt, dass keine eigene Meinung mehr mit drin, dass man sagt, aus dem und dem Grunde habe ich mich geirrt und aus diesem und dem, und da müsste ja jeder andere Gründe für sich anführen. Es wird einfach in das Narrativ reingehauen, Russe ist böse und der ist an allem schuld. So einfach ist die Welt. Und das ist mir ein bisschen zu simpel.
Hofreiter sagt, man müsse Abrüstung und Diplomatie zwar auch in Zukunft eine Chance geben. Wörtlich sagt er, ich sehe bloß, mit einem imperialen Diktator wie Putin ist das nicht möglich, wenn man ihm nicht erst einmal verdeutlicht, seine imperialen Angriffspläne werden zum Scheitern führen. Und er sagt weiter über Putin, Wir sehen, dass er ein Kriegsverbrecher ist und diese Kriegsverbrechen bewusst einsetzt, um die Menschen einzuschüchtern. Und Hofreiter möchte also, ich kann es jetzt auch konkretisieren, sehr zügig eben neben den zugesagten Gepard-Panzern auch Marder-Schützenpanzer und Leopard 1 liefern.
Ja, das ist die klassische Bildrhetorik, die wir hier haben. Und er wiederholt sie ganz einfach nur. Und er wird schon wissen, warum er das tut.
Ich habe übrigens etwas vergessen, das muss ich an dieser Stelle sagen. Wir waren ja gerade beim Sonnenblumenöl. Entschuldigung, dass ich von den Panzern nochmal zum Sonnenblumenöl zurückkomme. Aber wir hatten vorhin etwas eingestellt, nämlich die Kontaktadresse für alle Bürger zum Verbraucherschutzministerium. Und das hängt ja jetzt am Umweltministerium, das von Ministerin Steffi Lemke verantwortet wird. Und man könnte ja vielleicht mal dorthin schreiben und fragen, warum in Deutschland das Sonnenblumenöl A mega teuer ist, B, wenn man es überhaupt bekommt, während es in anderen Ländern C erhältlich ist und längst nicht so teuer.
Naja, man muss wissen, dass Panzer und Sonnenblumenöl gar nicht so weit auseinander sind, weil diese alten Dieselmaschinen natürlich auch mit Sonnenblumenöl laufen. Also man kann ja Dieselfahrzeuge, alte Fahrzeuge durchaus mit Sonnenblumenöl auch bespeisen. Vielleicht ist das die Ursache, dass kein Öl mehr da ist, dass die Bundeswehr-Tanker gerade eben halt diskutiert vollgepackt werden mit Sonnenblumenöl. Dann riechen die zwar wie eine Frittenbude, aber so ist es halt.
Also ich wiederhole das jetzt nochmal. Auf jeden Fall könnte man mal an das Ministerium schreiben und um Aufschluss bitten, warum die Bürger in Deutschland ein Sonnenblumenölproblem haben.
Ja, das sollte man machen. Also man kann einfach da mal hinschreiben. Also ich würde es ja mal machen. Als Bürger hat man ja das Recht dazu, einfach mal zu hinterfragen, warum ist das Öl bei uns so teuer, wenn überhaupt noch etwas da ist? Viele Regale sogar komplett leer sind. Und dann liest man, dass in Schweden das deutsche Öl zu Sonderpreisen in Form von Rabattaktionen rausgehauen wird, weil offenbar zu viel da ist. Also da wird man schon irgendwie ein bisschen sauer, finde ich.
Ja, sorry, das hatte ich vorher noch vergessen, diesen kleinen Hinweis. Aber wir haben das auch eingestellt. Übrigens vor dem Podcast heute haben wir diesen Artikel über das Sonnenblumenöl in Schweden eingestellt mit dem Link, wo Bürger ihre Fragen an das Verbraucherschutzministerium stellen können. Also da findet ihr das. So, Andreas, schwere Waffen werden also nach Russland geschickt, auch von Deutschland aus. Wir haben, wie gesagt, einen neuen Militärexperten, der heißt Hofreiter. Der bekommt auch Forum überall, also der darf das auch überall äußern. Und während diejenigen, die sich mahnend und warnend äußern wollen, ziemlich abgewatscht werden, möchte da gerade mal auf einen offenen Brief kommen, den die Emma veröffentlicht hat, einen offenen Brief von Prominenten, sogenannten Prominenten, die sich dafür einsetzen und eben Deutschland warnen und bitten, das dreimal zu überlegen, ob das wirklich sein muss, dass man schwere Waffen liefert. Und der Brief wird auch von wirklich prominenten Leuten unterschrieben, wie Gerhard Polt oder Antje Vollmer oder es steht hier übrigens direkt, ich bin gerade mal draufgegangen, die Zustimmung der Menschen ist überwältigend bei Emma. Wer hätte gedacht, dass ich mal Emma so fröhlich verlinke hier. In 3 Stunden haben sich da über 10.000 Unterschriften angesammelt. Ihr könnt da auch unterschreiben, wenn ihr wollt. Alice Schwarzer ist ja diejenige, die dieses Emma-Magazin verwaltet. Und es heißt also in diesem Brief unter anderem, er wird gelobt, der Kanzler, dass er das natürlich alles ganz gut macht. Und wir teilen das Urteil über die russische Aggression als Bruch der Grundnormen des Völkerrechts. Wir teilen auch die Überzeugung, dass es eine prinzipielle politisch-moralische Pflicht gibt, vor aggressiver Gewalt nicht ohne Gegenwehr zurückzuweichen. Aber alles, was sich daraus ableiten lässt, hat Grenzen in anderen Geboten der politischen Ethik. Und es heißt hier, zwei solche Grenzlinien sind nach unserer Überzeugung jetzt erreicht. Erstens das kategorische Verbot, ein manifestes Risiko der Eskalation dieses Krieges zu einem atomaren Konflikt in Kauf zu nehmen. Die Lieferung großer Mengen schwerer Waffen allerdings könnte Deutschland selbst zur Kriegspartei machen. Und ein russischer Gegenschlag könnte so dann den Beistandsfall nach dem NATO-Vertrag und damit die unmittelbare Gefahr eines Weltkriegs auslösen. Die zweite Grenzlinie ist das Maß an Zerstörung und menschlichem Leid unter der ukrainischen Zivilbevölkerung. Selbst der berechtigte Widerstand gegen einen Aggressor steht dazu irgendwann in einem unerträglichen Missverhältnis. Und dann schreiben sie noch, wir warnen vor einem zweifachen Irrtum. Zum einen, dass die Verantwortung für die Gefahr einer Eskalation zum atomaren Konflikt allein den ursprünglichen Aggressor angehe, und nicht auch diejenigen, die ihm sehenden Auges ein Motiv zu einem gegebenenfalls verbrecherischen Handeln liefern. Und zum anderen, dass die Entscheidung über die moralische Verantwortbarkeit der weiteren Kosten in Anführung an Menschenleben unter der ukrainischen Zivilbevölkerung ausschließlich in die Zuständigkeit ihrer Regierung falle. Tja, und wie gesagt, unterschrieben haben unter anderem Reinhard May, Dieter Nuhr, der Kabarettist, Gerhard Polt, der Kabarettist, H.A. Schuld, ein Künstler, den man kennt, Alexander Kluge, ein intellektueller Filmemacher, der Schauspieler Edgar Selge, Alice Schwarzer herself natürlich auch, Martin Walser und so weiter und so fort. Also das ist ja schon, Andreas, eine ziemliche Aktion, die eigentlich einen viel größeren Nachhall in den Medien bringen müsste.
Ja, im Prinzip schon, weil das ist natürlich die Stimme der Vernunft, die sich da regt. Denn wir reden überhaupt nicht, das war interessant, gestern in der Abstimmung beim Bundestag, es ging nicht ein einziges Mal um eine Friedensinitiative, um eine Waffenstillstandsinitiative, sondern es ging nur darum, den Krieg zu befeuern. Und da wurde nichts an propagandistischem Material ausgelassen. Und wenn jemand noch so ein bisschen eigene Empfindung hat, dann merkt er, dass hier etwas mächtig schief läuft, zumal ja die Zahlen, Daten, Fakten mehr als dramatisch sind. Natürlich ist Deutschland bereits im Krieg integriert. Das ist doch dummes Zeug zu sagen, die werden keine Kriegspartei, wenn es heißt, dass beispielsweise deutsche Soldaten, ukrainische Soldaten ausbilden an der Waffe, wie man mit den Waffen umgeht, um sie gegen russische Soldaten einzusetzen. Ich meine, da muss man doch wirklich eins und eins zusammenzählen und erkennen, dass das ein Eintritt in die Kriegsparteien sind. Das ist doch ganz logisch. Eins und eins ist zwei. Wenn wir dann auch noch sehen, wie wir gerade gesehen haben, hier in einer beim Bundestag ist jetzt zum Beispiel eine Anfrage gemacht worden von verschiedenen Abgeordneten, unter anderem auch der Fraktion der Linke, dass die Materiallieferung der neonazistischen Partei, der Dritte Weg, es ist eine deutsche neonazistische Partei, die also quasi gesammelt hat, jetzt Materialspende für die Front, mit dem Begriff Nationalisten helfen Nationalisten, Materialspende für die Front. Und da gibt es jetzt die Anfrage an die deutsche Bundesregierung, wie sie denn dazu steht. Und das ist die Drucksache 20-1307 vom 06.04.2022. Und es spricht momentan dafür, dass hier mehr oder weniger ein rechtes Milieu aus Deutschland und aus der Ukraine gemeinsam hier kooperieren. Und das sind doch auch Dinge, die ja noch dazukommen und auch aus Sicht des Gegners, nämlich Russland, natürlich auch wahrgenommen werden. Die sind ja nicht doof. Das heißt, wo bleibt jetzt eigentlich eben halt dieser Bremsvorgang zu sagen, stopp, 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 wir rauschen gerade in eine dramatische Geschichte rein. Ich weiß nicht, ob du noch die Geschichte auf dem Zettel heute hast, mit dieser direkten Information über die Echtzeiten, die zum Beispiel von Rammstein auslaufen gegenüber. Also wir haben ja zum Beispiel eine Situation, dass in Rammstein, da gab es unter anderem verschiedene Berichte darüber, in verschiedenen übrigens auch Massenmedien, dass man in Rammstein in der Lage ist, die komplette Flugüberwachung bis nach Kiew durchzuführen. Und diese Flugüberwachung in Echtzeit jetzt im Raum steht, dass sie Kiew zugeführt wird. Und wenn also amerikanische Einheiten der Luftüberwachung diese Informationen dem politischen Gegner, also dem Kriegsgegner Ukraine, so wird es ja dargestellt, zuspielt, dann ist Amerika auch bereits komplett in diesem Krieg voll mit involviert. Weil das ist ein schweres Vergehen, wenn man in eine Kriegspartei in dieser Form mit eingreift. Diese Dinge werden eben halt kaum hinterfragt und auch kaum gehört. Und es ist so ein kleiner Tropfen auf den heißen Stein, dass einige Menschen einfach mal sagen, verdammt nochmal, wir spüren es, wir können es vielleicht gar nicht mal erklären, aber das kann so nicht weitergehen.
Ich lese hier gerade, das ist eben eine Meldung gewesen, die der Fokus veröffentlicht hat, dass NATO-Einheiten bereits in der Ukraine operieren. Ja. Und zwar heißt es hier, Fokus meldet, dass militärische Eliteeinheiten der NATO die Ukraine bei ihrem Kampf gegen die russische Armee unterstützen. Die Spezialisten aus Großbritannien und den USA trainierten mit den ukrainischen Soldaten unter anderem den Einsatz von 3600 modernen Panzerabwehrlenkwaffen und unterrichten sie in Sabotage und üben Techniken des Partisanenkampfes.
Ja, das war ja auch einer der Hinweise, als Russen ein Gebiet irgendwo in der Ukraine eingenommen haben und haben dann bei den ukrainischen Gegnern unter anderem Laptops und NATO-Rechner gefunden, die von der NATO waren und die Gefahr dann eben halt doch sehr groß ist, dass alleine über diese Internetverbindungen, Musk stellt ja übrigens auch seine entsprechenden Starlink-Situation und Infrastruktur zur Verfügung, dass darüber dann tatsächlich der Westen schon längst eingegriffen hat. Also wir brauchen uns nichts mehr vormachen. Und wenn ich mir dann vorgestern angesehen habe, die Rede von Herrn Präsidenten Putin, der sich hingestellt hatte und hat gesagt, wir erklären und definieren hier ganz klar unsere rote Linie. Und also niemand kann ihm vorwerfen, dass er die rote Linie nicht vorher definiert hat. Und er hat ganz klar gesagt am Ende dieser Rede vor der Duma, wir haben alle relevanten Entscheidungen bereits getroffen. Und ich frage mich, warum auch da beispielsweise in den Medien nicht großflächig drüber berichtet wird, haben die denn nicht selbst auch Familien und Sorge darüber, dass die ganze Welt wieder in einem solchen Krieg eskaliert? Ist es doch unfassbar.
Ja, und jetzt gibt es eine Meldung, also es gibt offenbar immer mehr Kriegshandlungen, auch Deutschland wird da hineingezogen. Von russischer Seite, was immer man von ihr hält, kann man nicht erwarten, dass das als harmlos betrachtet wird, sondern der gesamte Westen mehr oder weniger rüstet die Ukraine auf. Wir kommen gleich auch zu einer Meldung von den USA, die weitere milliardenschwere Zusicherungen gemacht haben. Aber ich komme noch mal auf diesen offenen Brief der deutschen Prominenten zurück, denn der ist jetzt beantwortet worden von dem ukrainischen Botschafter in Deutschland, Andriy Melnyk. Und zwar übt der ganz scharfe Kritik und der sagt wörtlich bei Twitter, schreibt er, diese Prominenten, die der Ukraine schwere Waffen verwehren wollen und damit dem Mörder Putin nur in die Hand spielen, damit er ukrainische Frauen und Kinder zerbomben kann, haben das Prinzip nie wieder mit Füßen getreten. Nichts aus der Geschichte gelernt. Traurig.
Ja, es ist wirklich nicht mehr zu kommentieren von mir, weil ich sonst Begrifflichkeiten nutze, die mir dann mehr oder weniger später angehängt werden können. Also das will ich auf keinen Fall. Aber diese wirkliche besondere Art, möchte ich es mal sagen, dieses ukrainischen Botschafters, übrigens ist das für mich sowieso auffällig, diese besondere Art auch des Präsidenten Zelensky, diese Forderungshaltung gegenüber den Westen, die weder, die sind ja nicht in der EU, die gehören auch nicht zur NATO. Und dann kommt eine gewaltige Forderungshaltung für einen Krieg, der sehr partiell ja auch abläuft. Ich meine, immerhin ist es so, dass während des Krieges Frau von der Leyen mit einem Zug ganz normal nach Kiew gefahren ist, also Im Normalfall dürfte das in Kriegen relativ schwierig sein, wenn es denn so wäre, wie man uns das sagt. Und da stellen sich für mich einfach mehr Fragen, als dass es hier Antworten gibt. Und wenn ich dann sehe, die reine Darstellung in den großen Massenmedien, dann rührt sich in meinem Inneren meine Intuition und sagt, mein Bauchgefühl sagt mir, da musst du hinterfragen. Da könnte etwas nicht stimmen.
Ja, die Frage ist ja auch berechtigt. Also, ich möchte mal kurz auf die Meldung kommen von übrigens auch wieder dem Münchner Merkur. Der mausert sich ganz schön hier im Moment. Hier heißt es unter anderem, während die diplomatischen Bemühungen laufen, ich komme gleich auf die diplomatischen Bemühungen noch zu sprechen, erhält Kiew weiterhin militärische Unterstützung von westlichen Ländern, dabei in erster Linie von den USA. Nachdem US-Präsident Biden angekündigt hatte, er wolle weitere 33 Milliarden US-Dollar für Kiew beantragen, verabschiedete der US-Kongress eine neue Version des Land-Lease-Gesetzes, mit dem neben der Ukraine auch weitere osteuropäische Staaten unproblematisch und unbürokratisch militärische Hilfe erhalten können. Andreas, mit anderen Worten, was bedeutet das denn, wenn es jetzt plötzlich heißt, dass andere osteuropäische Staaten auch mit schweren Waffen beliefert werden von den USA?
Ja, man kann hier nur erkennen, dass hier versucht wird, regelrecht einen Krieg weiter auszubreiten. Es geht darum, den Krieg auf gar keinen Fall in Richtung eines Friedens umzuwandeln. Und es tut mir leid, das erinnert mich einfach an Zeiten, die einen Weltkrieg zurückliegen, wo man quasi durch den Krieg damals gegen Nazi-Deutschland mehr oder weniger die gesamte Weltwirtschaft der USA wieder neu aufgebaut hat und die USA anschließend Europa mehr oder weniger eingenommen hat in Form einer NATO und dort quasi sich auch als Weltpolizei entwickelt hat. Der Begriff Weltpolizei ist ja nicht von mir. Der ist ja, und wer es wagt, gegen die Weltpolizei vorzugehen, nehmen wir mal Herrn Saddam Hussein oder nehmen wir mal Gaddafi aus Libyen, die werden dann im einfachen Fall getötet, indem man beispielsweise die Länder inklusive deren Staatschefs einfach vernichtet, und zwar ohne UN-Mandat, ohne irgendwelche Darstellung. Das ist das Hauptproblem, was wir sehen. Und wenn wir wissen, dass natürlich weiter im Osten, zum Beispiel Südossetien ist oder Transnistrien, und dort auch schon gezündelt wird auf einer bestimmten Ecke, dann erkennt man, dass man hier definitiv vorhat, offenbar diesen Krieg weiter auszubreiten. Und und da steht jetzt der Brief dagegen von den Schauspielern und von den anderen, die einfach mal sagen, so geht es nicht.
Nix Schauspieler, Intellektuelle, auch Denker, die Denkelite sozusagen.
Es waren aber auch Schauspieler dabei.
Der Edgar Selge, ja.
Ja, und wer war denn das noch? Irgendeiner war doch noch ein Schauspieler.
Ist doch egal. Gerhard Polt meinst du wahrscheinlich, der ist Kabarettist. Ja gut, der ist auch Schauspieler, du hast recht, ja. Also wir sprechen hier gerade über die militärische Unterstützung und über die Ausweitung militärischer Lieferungen. Es gibt und gab aber auch diplomatische Bemühungen. Zuletzt hat jetzt die Türkei den Wunsch geäußert, und zwar erneut, abermals, den russischen Präsidenten Putin und den ukrainischen Präsidenten Selenskyj zusammenzubringen. Der Berater von Selenskyj und zugleich ukrainischer Chefunterhändler Mikhailo Podolyak hält allerdings ein solches Treffen in naher Zukunft nicht für möglich. In einem Interview mit dem US-finanzierten Rundfunkveranstalter Radio Free Europe, Radio Liberty, betonte Mikhailo Podolyak als Reaktion auf türkische Äußerungen, noch sehe er keinen Grund für ein direktes Treffen zwischen Selenskyj und Putin. Leider müssen wir noch ein bisschen warten, führte er an. Später könne solch ein Treffen aber vielleicht stattfinden. Was ist denn damit gemeint?
Naja, gut, okay. Ich meine, Die Frage ist eben, wer tatsächlich die Befehlsgewalt in der Ukraine hat. Ist es Zelensky? Ist es sein Vertreter? Oder sind es irgendwelche NATO-Verbündeten? Wenn du gerade schon gesagt hast, dass beispielsweise Engländer und Amerikaner bereits da sind und ausbilden, die NATO also bereits damit integriert ist, wenn Deutschland schwere Waffen liefert und dann eben halt auch ukrainische Soldaten an diesen Waffen ausbildet, ich meine, dann ist ja alles soweit geregelt. Dann fragt man sich natürlich auch, ob überhaupt irgendeiner von den Leuten in Kiew an der Macht sitzt oder ob es wirklich nur Statisten sind, im wahrsten Sinne des Wortes, indem sie den Staat offiziell führen, aber inoffiziell natürlich geführt werden. Wäre auch nicht ganz neu bei den Erfahrungen, die wir mittlerweile gemacht haben.
Fassungslos macht auch eine ganz aktuell soeben erschienene Meldung, dass nämlich die Bundesregierung die Lieferung der Panzerhaubitze 2000 an die Ukraine prüft. Und das meldet Welt am Sonntag. Und zwar heißt es hier, Moment, wir sind in Gesprächen mit diversen Partnern mit dem Ziel der wirkungsvollen Unterstützung der Ukraine auch im Bereich der Artillerie. Dabei gibt es verschiedene Optionen, die aktuell geprüft werden, sagt eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums. Das Problem des Plans, meldet Welt am Sonntag, von den 119 Panzerhaubitzen 2000 der Bundeswehr sind derzeit den Informationen zufolge nur rund 40 einsatzbereit. Die Militärs stehen der Lieferung selbst einer einstelligen Zahl von Haubitzen deshalb kritisch gegenüber. Allerdings hatten sich auch Vertreter der niederländischen Streitkräfte skeptisch gezeigt. Doch die Regierung in Den Haag setzte sich über die militärischen Bedenken politisch hinweg. Und wie es hier zu Ende heißt, entscheiden muss die Bundesregierung auch noch über einen weiteren Ringtausch nach Slowenien, diesmal mit Tschechien. Bereits Anfang der Woche wurden erste Materiallisten mit Prag ausgetauscht. Auch die Exportanträge der Rüstungsindustrie für Marder-Schützenpanzer und Leopard-1-Kampfpanzer, wie es Hofreiter gesagt hat, liegen noch im Bundessicherheitsrat.
Was ich so spannend finde, wie locker die Dinge mittlerweile die Gazetten beherrschen. Wir haben eine komplette Kriegsterminologie aufgenommen. Interessanterweise spricht niemand mehr über das Coronavirus und darüber, dass wir momentan alle sterben werden. Also Corona, die Corona-Wochen oder die Corona-Monate sind jetzt abgeschlossen. Jetzt haben wir die Ukraine-Aktion gerade laufen. Also das ist das Irrsinnige dabei, wie schnell plötzlich alles umschwenkt und vor allem in einer völligen normalen Terminologie übergeht. Es geht nicht mehr darum, ob und was oder worüber reden wir hier oder entsetzen, sondern es wird jetzt nur noch die Logistik diskutiert. Wie viele Waffen gehen eigentlich? Was haben wir da falsch gemacht? Können wir die liefern? Macht das überhaupt Sinn? Das ist das, was mich wirklich da am meisten erschreckt.
Und wie schnell es gegangen ist, oder?
Ja, genau das.
Andreas, aus Großbritannien kommt die Nachricht, dass man dort findet, dass die NATO eigentlich weltweit agieren sollte. Wir hatten ja vorgestern darüber gesprochen, dass die NATO-Länder plus einige andere sich getroffen hatten vor wenigen Tagen und man davon gesprochen hat, dass man sozusagen mehr oder weniger global zusammenarbeiten wollte. Und wir hatten da noch so ein bisschen gemutmaßt, nach einer globalen Pandemie-Gruppe, Einsatzgruppe, gibt es jetzt vielleicht eine globale, einsatzbereite NATO-Truppe, die eben auch über die ganze Welt herrschen möchte oder entscheiden möchte. Und jetzt melden hier die deutschen Wirtschaftsnachrichten. Die britische Außenministerin Liz Truss hat die NATO aufgefordert, eine globale Perspektive einzunehmen. Das hat sie in einer Rede im britischen Kabinett gesagt. Und sie vertritt die Auffassung, dass eine euroatlantische und eine indopazifische Sicherheit wichtig sei. Und damit verbindet sie ein globales Agieren des bislang auf Europa und Nordamerika begrenzten Sicherheitsbündnisses, stellt sie in den Raum und sagt wörtlich, ich meine, dass die NATO eine globale Perspektive haben muss und bereit sein muss, globale Bedrohungen zu bekämpfen. Die NATO müsse den Bedrohungen im indopazifischen Raum zuvorkommen und mit Verbündeten wie Japan und Australien zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass der Pazifikraum geschützt sei. Wir wissen, dass gestern Olaf Scholz zu einer überstürzten Reise nach Japan aufgebrochen war, wo ja die ganze Opposition geschäumt hat, weil niemand davon wusste. Versuchen die da jetzt sozusagen ihre Truppen aufzustellen?
Ja, das werden sie wohl versuchen, aber wir dürfen eines nicht vergessen, die gesamte Welt steht nicht nur in diesem militärischen Konflikt, auch wenn man das versucht, so hochzuziehen. Der Unterschied ist, dass der Westen jetzt nur noch in Wochen denkt. Und diese Kurzfristigkeit beispielsweise, da kann man das Gefühl haben, dass sie vielleicht recht haben. Der Rest der Welt, die wie gesagt 90% der Weltbevölkerung ausmachen, die denken eher in Jahren oder auch in Jahrzehnten. Und das ist natürlich etwas anderes. Und wir dürfen die ökonomische und Lieferkettenproblematik hier nicht auslassen, weil Japan eigentlich andere Probleme hat, als sich da irgendwo auf eine Seite zu stellen im Ukraine-Konflikt. Der ist nämlich ziemlich weit weg. Ich möchte mal daran erinnern, dass am 4. Februar 2022 Wladimir Putin und Xi Jinping eine gemeinsame Erklärung über eine eigene Vision für eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung aufgebaut hat. Und es macht so den Eindruck, als ob der Westen nur noch wenig Möglichkeiten hat, Druck darauf auszuüben, wenn es um Länder geht, die unabhängig fähig sind, also die da auch ohne leben können. Und die US-hegemoniale Globalisierung scheint jetzt extrem angeschlagen. Und ich habe das Gefühl, das Vertrauen des Restes der Welt scheint aufgebraucht. Und deshalb fährt er durch die Gegend jetzt und versucht in Japan neue Verbündete zu suchen. Der größte Teil der Welt denkt aus meiner Sicht, glaube ich, dass der schillernde sogenannte Liberalismus des Westens nicht den freien Wettbewerb lebt, sondern sich durch eine Art Raubzüge am Leben hält. Ob das durch die Finanzsysteme geht oder durch militärische Geschichte. Und wenn wir sehen, dass die US-Wirtschaft gegenüber beispielsweise zum Zeitpunkt, als die Sowjetunion zusammengebrochen hat, da hatte sie noch ungefähr ein Drittel der Weltwirtschaft ausgemacht. Das war Ende der 80er Jahre. Und heute sind es nur noch 10% der Weltwirtschaft. Und ich habe so das Gefühl, das sind alles so Verzweiflungstaten und Verzweiflungsüberschriften, die man momentan in die Medien haut, um irgendwie über die nächste Woche zu kommen. Und da sehe ich große Schwierigkeiten.
Gerade eben auch erschienen eine Meldung bei der FAZ. 8000 britische Soldaten sollen in den nächsten Monaten an Übungen in Osteuropa teilnehmen. 8000 britische Soldaten. Damit möchte London ein deutliches Zeichen nach Moskau und an die Verbündeten senden. Und in einer Mitteilung des Londoner Verteidigungsministeriums von soeben war von einer der größten Entsendungen seit dem Kalten Krieg die Rede, mit der wörtlich die Solidarität und Stärke der britischen Streitkräfte demonstriert werden soll. Die Soldaten sollen an Übungen von Finnland bis Nordmazedonien teilnehmen und zeigen, wie stark sich die Truppe zu einer tödlichen, beweglichen und globalen Streitmacht entwickelt hat, hieß es in der Erklärung. Andreas, hier ist es wieder mit der globalen Streitmacht. Also das geistert ja jetzt seit einiger Zeit durch die Gegend und kommt so langsam im Bewusstsein oder vielleicht gar nicht im Bewusstsein, sondern als ein Narrativ an, dass man hier versucht, zumindest im Wording, eine globale Streitmacht gegen Russland aufzustellen.
Na gut, aber mit global meint man dann doch wieder mehr oder weniger den Westen. Das ist das Hauptproblem. Also ich habe so das Gefühl, dass USA einen eigenen Globus hat, wo nur USA drauf ist. Und das ist eben halt nicht so. Es gibt eben halt noch größere Teile der Ländereien. Ich muss hier wieder versuchen zu analysieren, was ist die Strategie, die dahinter stehen könnte. Und wir sehen, dass damals die USA auch Deutschland durchfinanziert hat, dass auch beispielsweise England Deutschland finanziert hat in den 30er Jahren. Zu großen Stückzahlen denken wir an die Münchner Sicherheitskonferenz unter Chamberlain 1938. Und da wurde dann beispielsweise die Tschechoslowakei geopfert und das Gold wurde dann entnommen, womit man große Teile auch der westlichen Rüstung aufbaute. Und das große Ziel, das kennen wir von Friedman beispielsweise, ist immer, das ist der geostrategische Berater in USA, wenn man Gegner hat, versucht man sie gegeneinander aufzubauen, damit sie sich gegeneinander zersetzen und man als lachender Dritter wartet, bis sie alle aus dem letzten Loch pfeifen, um sie dann zu übernehmen. Und als damals Nazi-Deutschland sich dann irgendwann gegen USA hinausgelehnt haben und gesagt haben, das sind unsere Gegner, dann wurde plötzlich erst die gesamte Politik geändert. Erst dann änderte sich die ganze Westpolitik gegenüber Deutschland. Und ich habe so das Gefühl irgendwie, dass sich hier etwas wiederholen könnte. Und das ist genau das, wovor wir warnen, dass nämlich eine solche Aktion wie eine solche dramatische Nazi-Verwerfung, wie wir sie schon einmal hatten, sich auf keinen Fall wiederholen darf. Da sehe ich die größte Gefahr im Moment.
Also mir wird ganz warm hier oder heiß, wenn ich sehe, was alles hier zum Einsatz gebracht werden soll von Seiten Großbritanniens. 72 Panzer vom Typ Challenger 2, 120 Warrior-Schützenpanzer, also alles neben den 8000 Soldaten, 12 Artilleriegeschütze vom Typ AS-90 und es heißt hier am Ende dieses FAZ-Artikels: Laut Zeitungsberichten sind am britischen Nuklearwaffenstandort Faslane atomgetriebene U-Boote Amerikas und Frankreichs vor Anker gegangen. Offenbar sollen sie in den kommenden Wochen an einer Übung im Nordatlantik teilnehmen. Am Donnerstag, also gestern, wurde Russland von Herrn Wallace, ich sage euch gleich, das ist der Verteidigungsminister Ben Wallace, wurde von ihm Russland als ein Krebsgeschwür bezeichnet, ein Krebsgeschwür in der Ukraine, das es zu entfernen gelte. Großbritannien müsse sicherstellen, dass der russische Präsident Putin aus allen Gebieten der Ukraine abzieht. Das hatte auch Außenministerin Liz Truss gefordert. Russland müsse aus der ganzen Ukraine vertrieben werden, hatte sie in einer Grundsatzrede gefordert. Und das wurde so verstanden, dass London auch den russischen Abzug aus der seit 2014 besetzten Krim erreichen will.
Ja, das sind natürlich Schlagworte. Ich bitte euch, bitte hört euch mal an, mit welcher Terminologie hier gearbeitet wird. Das nächste sind dann eben halt nicht mehr Krebsgeschwüre, sondern die Ratten. Und so findet eben halt genau dieser Punkt statt, dass hier in einer dramatischen Form abgewertet wird. Das sehe ich als dramatisch. Es tut mir leid, aber das finde ich am dramatischsten an der Geschichte, weil damit der Hass noch weiter aufgeführt wird. Und er kommt vor allem auch bei wenig gebildeten Menschen an.
Ja, und das Problem ist, dass natürlich Russland darauf reagieren muss. Es geht ja gar nicht anders. Und nochmal, es ist ja inzwischen so, dass man am besten für niemanden Partei ergreift, weil das, was man hier liest, dass es um atomare Waffen geht, dass also jetzt der Ring zugezogen wird, das kann man genauso wenig gut finden wie einen Angriffskrieg Russlands. Und Russland reagiert natürlich und Wladimir Putin hat vorgestern in einer kurzen, aber heftigen Rede Stellung bezogen zur Aufrüstung, auch zu der Entscheidung Deutschlands, dass schwere Waffen auch von deutscher Seite jetzt geliefert werden. Und es gab ein Video, das ist auch kursiert im Netz. Der Spiegel hat das Ganze zusammengefasst und mit der Überschrift versehen: Warnung vor Einmischung. Putin droht Unterstützern der Ukraine mit blitzschnellen Schlägen. Und hier heißt es also, Putin habe den Unterstützern der Ukraine bei einer Rede vor Spitzenfunktionären in St. Petersburg mit schnellen Gegenschlägen gedroht. Wer sich von außen einmischen wolle und eine für Russland unannehmbare strategische Bedrohung schaffe, müsse wissen, dass die Antwort blitzschnell, rasch sein werde. Und wörtlich sagte der Kreml-Chef: Wir haben dafür alle Instrumente und wir werden nicht prahlen. Wir werden sie anwenden, wenn es nötig ist. Und ich will, dass alle das wissen. Und dann hat er noch angefügt, dass die notwendigen Entscheidungen dafür bereits gefallen seien.
Ja, das ist das, was ich vorhin schon sagte. Genau das ist der Punkt. Das heißt, dass die Entscheidungen bereits gefällt wurden. Wenn X eintritt, wird Y automatisch ausgelöst. Und man hört einfach drüber weg, Denn das ist das größte Warnsignal. Und jetzt ist die Frage, geht es tatsächlich um die Eitelkeit eines Finanz- und Wirtschaftssystems, was aufrechterhalten sein soll, nämlich in dieser Zeit, in der eben die gesamte Menschheit mehr oder weniger in eine Hungersnot geraten wird, während gleichzeitig übrigens einige ganz wenige Menschen noch ultrareicher werden, als sie vorher schon je waren. Das ist genau das, was man nennt als alternativlos, das ist systemrelevant aus Sicht des Westens, ohne es zu benennen.
Der Spiegel berichtet weiter, Putin habe zugleich den westlichen Versuch für gescheitert erklärt, die russische Wirtschaft mit Sanktionen abzuwürgen. Die militärische Spezialoperation in der Ukraine und im Donbass, wie der Kreml den Krieg in der Ukraine nennt, werde alle ihre vorgegebenen Ziele erreichen, sagte er. Putin hatte auch die Atomwaffen des Landes als Warnung an die NATO in erhöhte Alarmbereitschaft versetzen lassen, so wie die Gegenseite ja auch, wie wir gerade jetzt hier mitbekommen haben. Putin habe behauptet, dass der Westen Russland in verschiedene Teile aufspalten wolle. Zudem habe der Westen die Ukraine in einen Konflikt mit Russland getrieben. Also ich meine, dass da was dran sein könnte, was Putin hier behauptet, zeigt uns ja die Meldung von der FAZ, die wir gerade vorgenommen haben, dass es wohl auch darum geht, die Krim zurückzuholen. Also der Krieg scheint sich ja jetzt auf einmal auf ganz neue Themen auszuweiten. Es ist jetzt nicht mehr ein Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, sondern ein Krieg auch des Westens gegen Russland mit der Planung, andere Gebiete zurückzuerobern. Das ist also ein richtiger Krieg im Prinzip. Und nach einem Gespräch mit der slowakischen Präsidentin Kaputova hat Bundespräsident Steinmeier den Kreml gewarnt, die Verteidigungsbereitschaft der NATO zu unterschätzen. Wörtlich sagte er, unsere Demokratien sind stark und wehrhaft. Sie sind bereit und in der Lage, jeden Zentimeter des Bündnisgebietes zu verteidigen und das gemeinsam. Und der Spiegel sagt, dieses unmissverständliche Signal gehe auch von den in der Slowakei stationierten deutschen und niederländischen Staffeln des Flugabwehrraketensystems Patriot aus. Und Frau Kaputova hat Herrn Steinmeier ausdrücklich gedankt für die militärische Hilfe Deutschlands und sagte, man sagt, in der Not kannst du erkennen, wer dein Freund ist.
Ja. Wenn man dann noch berücksichtigt, dass zwischen 2014 und Februar 2022 aus dem Westen ungefähr 15 Milliarden Dollar in die Ukraine geflossen sind. 15 Milliarden sind 15.000 Millionen, in dieses Land geflossen sind. Vom Westen dorthin, dann werden einem natürlich auch so manche Dinge klar, ob dieser Krieg nicht schon ein bisschen länger läuft und man einfach nur eine neue Qualität hat, die jetzt medial erst richtig bekannt wird, aber vorher genauso schon, nein, nicht genauso, natürlich auf einer anderen Qualitätsebene gelaufen ist. Und hier erkennt man eben halt auch die Langfristigkeit der Militärstrategien, die da immer hinterstehen könnten.
Es gibt eine Meldung aus Russland von RIA Novosti. Und da wird der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates Medvedev zitiert, der sich zu der Entscheidung des Bundestages geäußert hat, schwere Waffen an Kiew zu liefern. Er sagte, die Zustimmung des deutschen Gesetzgebers zu schweren Waffenlieferungen an das Kiewer Regime erinnere an das Vorgehen ihrer Vorgänger, die im letzten Jahrhundert unter anderem im deutschen Parlament saßen. Und so etwas habe ein trauriges Ende gegeben, sagte Medvedev. Und was hat er wörtlich gesagt? Der Bundestag hat die Lieferung von schweren Waffen an das Selenskyj-Regime genehmigt. Offensichtlich können sich die deutschen Gesetzgeber nicht auf den Lorbeeren ihrer Vorgänger ausruhen, die im letzten Jahrhundert unter einem anderen Namen im deutschen Parlament saßen. Es ist traurig für das Parlament, es wird traurig enden. Ja, das vielleicht noch mal als eine Stimme auch aus Russland. Und wie gesagt, auch Wladimir Putin ist nicht amüsiert über das, was passieren könnte. Und heute hat der Fokus, Andreas, eine gewagte Verschwörungstheorie wiedergegeben, die von einigen Militärexperten aus dem transatlantischen Bündnis verlautbart wurden. Und zwar, die Überschrift lautet: Kriegsforscher mit neuer Theorie. Putin will am 9. Mai gar nicht den Sieg feiern, sondern das Inferno auslösen. Und da heißt es, dass viele Experten also prophezeien, dass Wladimir Putin am 9. Mai, ein russischer Feiertag, einen großen Sieg in der Ukraine feiern wolle, und die Anzeichen verdichteten sich, dass das ein großer Tag der Mobilisierung werden würde. Es wird erläutert in dem Artikel, der 9. Mai, besonderer Tag für Russland, nämlich der Tag der Kapitulation der deutschen Armee 1945. Und Moskau feiert jedes Jahr dieses Datum mit einer Parade, und viele Experten gehen jetzt im Zuge des Ukraine-Kriegs davon aus, dass Putin an diesem Tag eben etwas vorhat, um seine Macht zu stärken. Und es heißt hier, nicht alle Kriegsanalysten teilen diese Auffassung noch immer. Und dann wird hier zitiert Jack Watling und Nick Reynolds vom Royal United Services Institute, die in ihrer neuesten Studie zur russischen Operation Z davon ausgehen, dass Putin da eben was Besonderes vorhat. Und sie sagen, der 9. Mai hat sich von einer Deadline für den Sieg in einen Beginn der riesigen Mobilisierung gewandelt. Die russische Führung habe erkannt, dass sie Zeit brauche, um ihre Ziele im Osten und Süden der Ukraine zu verwirklichen. Dafür brauche man eine Großoffensive im Sommer. Und der Sieg am 9. Mai von Seiten Russlands sei längst unwahrscheinlich. Deshalb könnte der Tag des Siegs genutzt werden, um eben zu mobilisieren. Und hier wird auch ein Verteidigungsexperte beim US-Think-Tank RAND Corporation zitiert, Mike Mazar, der sagt, es könnten Drohgebärden der Russen sein, aber es könnte auch stimmen, und Putin ändert den Kurs tatsächlich. Das Risiko eines solchen Szenarios darf nicht ignoriert werden.
Ja, natürlich darf das nicht ignoriert werden. Ich finde es sehr beeindruckend, dass der Fokus das schreibt. Denn wenn wir das sagen würden, dann würden wir wahrscheinlich sofort den Aluhut aufgesetzt bekommen. Aber ich finde das schon wichtig, dass diese zumindest potenziellen Risiken beim Namen genannt werden. Denn was jetzt der Westen veranstaltet, ist alles andere als in Richtung Frieden sich zu orientieren und die Menschen an den Verhandlungstisch zu bekommen, sondern um jeden Preis irgendwie zu verhindern, dass sie an den Verhandlungstisch kommen, weil offenbar die gesamte, gerade US-Ökonomie, der Rüstungsindustrie, so viel Aufschwung gerade erhält. Und das sind eben halt dann Vergleiche, die man dann eben halt immer wieder anstellen muss, historisch, um zu erkennen, es gibt genügend Beispiele. Und das ist nicht auszuschließen, dass Putin an der Stelle irgendwann sagt, so, es reicht. Wie gesagt, es hängt natürlich auch vieles vom Westen jetzt ab.
Ja, und während all dieses, das, was man ja nicht nur als Säbelrasseln bezeichnen kann, das Kriegsgetöse gesteigert wird von allen Seiten, geht es natürlich auch nebenher noch um die Energieversorgung für Deutschland, für Europa, für Österreich. In Österreich heißt es, sind die Gastanks nahezu leer. In Deutschland sieht es ja auch nicht viel besser aus. Und währenddessen fordert die EU, also Frau von der Leyen, ein Ölembargo. Und auch über Gas ist man sich langsam im Klaren. Es könnte jetzt auch bei all den Provokationen auch gegenüber Russland natürlich möglich sein, dass Russland dann von alleine sagt, dass Putin sagt, okay, ihr bekommt kein Gas mehr. Und es hat sich jetzt der Energieversorger Uniper geäußert. Da bereitet man sich grundsätzlich darauf vor, über diese Zwei-Konten-Lösung an Russland zu bezahlen. Hier wird jemand zitiert von Uniper wörtlich. Das heißt, wir zahlen weiterhin in Euro, und es findet orchestriert über die Gazprom-Bank eine unmittelbare Konvertierung in Rubel statt. dass die Russen dann sagen, wir hätten in Rubel bezahlt, damit müssten wir dann leben. Das Verfahren ist intensiv mit der Bundesregierung besprochen. Sorge, dass Deutschland wegen der von Russland geforderten Bezahlung in Rubel als nächstes von der Belieferung abgeschnitten wird, hat der Vorstandsvorsitzende von Uniper, der Mann heißt Klaus-Dieter Maubach, nicht. Der Rubelumtausch jedenfalls bietet dafür keinen Anlass, sagt er. Da war die Lage in Polen und Bulgarien, wo ja das Gas abgestellt wurde, völlig anders. Und das Unternehmen hat vor allem vor den indirekten Folgen eines Ölembargos gegen Russland gewarnt. Sollte der Westen ein Ölembargo beschließen, ist nicht auszuschließen, dass die Russen mit einem Gaslieferstopp reagieren, sagte auch der Uniper-Vorstandsvorsitzende gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und Uniper, nur mal so nebenbei, ist Deutschlands größter Importeur von russischem Erdgas. Der Beitrag ist von den deutschen Wirtschaftsnachrichten. Andreas, eigentlich könnte es ja glatt laufen, denn Putin hat ja mehr oder weniger diese gesichtswahrende Möglichkeit geschaffen.
Ja, wir reden hier komplett am Thema vorbei und man merkt, dass alle Akteure auch in der Welt und auch im Spiegel das eigentliche Problem überhaupt nicht anfassen. Worum geht es bei Rubel oder bei Fremdwährungszahlungen? Das ist nämlich ganz entscheidend, denn Putin will nicht die Inflation Europas oder der Vereinigten Staaten von Amerika finanzieren. Das ist der ganze Punkt, den sie haben. Denn wenn auf Rubel fakturiert wird, das heißt die Berechnung auf Rubel stattfindet und die Menschen, also alle Käufer im Westen in Rubeln zahlen müssen, dann ist das Russland völlig egal, in welcher Währung das Geld in Russland eingeht, aber es erst dann bezahlt, wenn es in Rubel bei Gazprom gelandet ist. Nämlich dadurch bleibt die Währung der Rubel stabil. Denn wenn jetzt beispielsweise Europa oder USA die Geldmenge immens ausweitet, und das machen sie im Moment, das ist ja eine Harakiri-Politik, die sie gerade machen, die zerstören gerade das Finanzsystem, und wenn die jetzt quasi das gesamte wertlose Geld drucken und bezahlen damit Russland, dann ist irgendwann die Situation, dass Russland das Ganze umsonst geliefert hat. Und sie sagen, wir sind nicht bereit zu finanzieren die Inflation des Westens. Spannenderweise widerspricht sich auch der Westen hier. Denn der Westen spricht ja in den Medien permanent davon, dass Russland vorm Konkurs steht, die Währung zusammenbricht und so weiter. Und der russische Rubel zur momentan stabilsten Währung der Welt gehört. Das ist ja ein Widerspruch in sich. Woran liegt das? Das liegt einfach daran, dass Russland jetzt sagt, wir wollen die Nachfrage nach dem Rubel erhöhen und dadurch steigt natürlich der Rubel an. Und wenn der Euro gegenüber den Rubel immer schwächer wird, dann bedeutet das, dass sie immer mehr Euro bekommen, um dieselbe Anzahl von Rubel dann entsprechend umtauschen zu können. Das ist das Ganze, was dahinter steht. Und wenn jetzt beispielsweise die westlichen Unternehmen und Konzerne sich beschweren oder auch die EU und sagt, das kann ja wohl nicht sein, wir wollen das Wechselkursrisiko von Rubel zu Euro gar nicht haben, dann frage ich mich, auch das ist doch ein Widerspruch. Denn man geht doch im Westen angeblich immer davon aus, dass der Rubel völlig weich ist und in sich kollabiert. Und je weicher er wird, desto schwächer wird er. Und je schwächer der Rubel wird, desto weniger müsste man ja an Euro bezahlen. Aber offenbar ist dieser Widerspruch bei den Menschen noch gar nicht richtig angekommen, dass hier der Westen argumentiert damit, dass sie Angst davor haben, dass der Rubel zu stark ist. Das heißt, die Währung des Rubels zu hoch ist. Und das bedeutet, die Wirtschaft des Rubels, Russlands, die nämlich hinter dem Rubel steht, zu stark ist. Und das widerspricht genau dem, was wir die ganze Zeit hören.
Ja, und jetzt hat es einen Beitrag bei ZDF Frontal gegeben. Da hat Robert Habeck, der Superminister, vorgerechnet, dass also Deutschland schon im Sommer 2024 unabhängig sein könnte von russischem Gas bis auf wenige Anteile und dass das auch das Ziel der Bundesregierung sei. Dann allerdings hat ZDF Frontal ein Prinzip präsentiert, das heißt Take or Pay, und weist damit auf ein Problem der Langfristverträge hin. Du hast dir das mal genauer angesehen.
Ja, das ist eigentlich nichts Ungewöhnliches. Es ist wirklich so unfassbar, wenn wir sehen, dass unser Superminister das offenbar nicht auf dem Schirm hat. Also die russischen Gasimporte betrugen im Jahr 2021 zum Beispiel 46 Milliarden Kubikmeter. Und sie sollen ja jetzt ganz massiv sinken. Es gibt allerdings Verträge mit Russland. Und zwar laufen die bis zum Jahr 2030, dass jedes Jahr mindestens 40 Milliarden Kubikmeter bezahlt werden müssen und im Normalfall dann natürlich auch abgenommen werden. Das heißt, ob sie abgenommen werden oder nicht, es muss bezahlt werden. Und das heißt dann eben halt diese Vertragsklauseln, take or pay, nimm es oder bezahl es. Das bedeutet, wenn jetzt Herr Superminister Habeck sagt, wir werden im nächsten Jahr kein russisches Gas mehr geliefert bekommen, dann muss er es trotzdem bezahlen laut den Verträgen und Gazprom bekommt dann quasi Geld dafür, dass sie gar nichts liefern müssen. Aber das Geld bekommen sie. So sind die Verträge. Und wenn man diese Verträge jetzt zugrunde liegt, jetzt kann man sagen, gut, dann werden die Verträge gebrochen. Aber die Frage ist natürlich die, dass gerade das private Vertragsrecht mittlerweile über dem öffentlichen Recht steht. Das haben wir aus den USA, aus der regelbasierten Ordnung lernen müssen. Dass mittlerweile das hoheitliche Recht des Staates zurückgetreten ist gegenüber diesen Vertragsrechten zwischen Konzernen. Und das ist das eigentliche neue Heiligtum, weil Geld hat mittlerweile Gott ersetzt. Das ist unser Hauptproblem, was wir derzeit haben. Und wenn Sie da jetzt sagen, wir bezahlen nicht, dann würden Sie Ihr eigenes System in Frage stellen. Das ist also ein Teufelskreis, die kommen gar nicht raus.
Aber Sie haben ein Riesenproblem, wenn der Russe jetzt sagt, es ist Schluss damit.
Ja, ich weiß gar nicht, ob Russland das machen wird sogar, weil die werden einfach sagen, die müssen sowieso bezahlen. Aber eins ist ja ganz wichtig bei der ganzen Geschichte. Das hat ja der Spiegelartikel, der ja gleichnamig ist, auch noch reingeschrieben. Nebenbei, in einem Nebensatz, da steht drin, Moskau braucht die Einnahmen aus dem Gasgeschäft zwar nicht, um den Ukraine-Krieg unmittelbar zu finanzieren, doch sie sorgen für einen luxuriösen Leistungsbilanzüberschuss, der dank gestiegener Gaspreise im ersten Quartal des Jahres sogar auf Rekordhöhe schnellte. Wir reden hier gerade über die russische Wirtschaft aus Sicht des westlichen Spiegels.
Tja, da braucht man nichts mehr zu kommentieren. Der Spiegel schreibt übrigens auch, der sich ja in vielen Artikeln mit dieser Causa beschäftigt hat, im Falle Polens und Bulgariens hat der Kreml nicht viel Geschäft zu verlieren. Da ist ja jetzt für beide Länder das Gas abgestellt worden. Die Gaslieferungen für diese beiden Länder waren zusammen 2021 nur etwa ein Viertel so hoch wie die an die Bundesrepublik. Wichtiger noch, beide Staaten wollten die Verträge mit dem Staatsmonopolisten Gazprom sowieso zum Jahresende auslaufen lassen. Deutschland ist als Kunde viel wichtiger. Es ist der bedeutendste Abnehmer für russisches Gas weltweit. Und eigentlich sollten die Geschäftsbeziehungen nach Plan noch weit über dieses Jahr hinausgehen. Es ist ein wichtiges Transitland für Lieferungen in andere europäische Staaten wie etwa die Niederlande. Und die Mengen, die nach Europa verkauft werden, sind so groß, dass sich Russland mit einem umfassenden Lieferboykott selbst dauerhaft und schwer schädigen würde. Moskau braucht die Einnahmen aus, das war das, was du gerade zitiert hast, aber jetzt nochmal weiter. Es heißt hier, einfach an andere Kunden umleiten, lässt sich das Gas aus den westsibirischen Feldern, das nach Europa geht, allenfalls zu einem Bruchteil. Denn es gibt nur geringe Leistungskapazitäten nach Asien und Russlands Flüssiggaskapazitäten sind überschaubar und bereits weitgehend ausgeschöpft. Gazprom könnte also höchstens die heimischen Speicher auffüllen. Danach müssten gigantische Mengen Gas abgefackelt oder die Förderung zurückgefahren werden. Und unter solchen massiven Eingriffen könnten die Förderstätten nachhaltig leiden, im Extremfall sogar komplett zerstört werden. Verluste in zwei- oder dreistelliger Milliardenhöhe wären denkbar. Und da fragt man, wäre Putin wirklich bereit, diesen Preis zu zahlen? In der Leitungsebene des Bundeswirtschaftsministeriums vermutet man, dass es dem russischen Präsidenten bei seinem Rubelspiel um ganz andere Ziele gehen könnte. Das Hin und Her um die Zahlungsmodalitäten könnte eher politisch motiviert sein, als einer stringenten juristischen oder wirtschaftlichen Logik zu folgen. Es könnte sich vor allem um ein Verwirrspiel handeln, mit dem Ziel, möglichst viel Unsicherheit zu stiften und die Akteure in der EU zu spalten. Sagt der Spiegel, soll man im Wirtschaftsministerium denken. Und Firmen und Regierung stürzt diese russische Nebeltaktik in ein Dilemma, stellt man hier fest. Sie müssen versuchen, aus Putins Gaskapriolen möglichst schlau zu werden, damit man ihnen im Zweifel nicht vorwerfen kann, sie hätten zu wenig getan und sich dadurch angreifbar gemacht. Gleichzeitig können sie sich wohl mit logisch-rationalen Methoden gar nicht komplett absichern. Ja, und das heißt hier, es gibt ja genug lose Enden, um auf russischer Seite bei Bedarf trotz allem einen Vorwand für einen Lieferstopp zu konstruieren. Die Konzerne könnten dann zwar dagegen vor ein internationales Schiedsgericht ziehen, aber bis dort etwas entschieden wäre, wären die ökonomischen Folgen des Lieferstopps wohl längst eingetreten, vor denen man hier denn doch auch Sorge hat. Und dann heißt es, Deutschland sei von Russlands Gas momentan schlicht abhängig, heißt es im Wirtschaftsministerium. Es gebe keine technische oder juristische Lösung, die daran etwas ändere. Wenn das stimmt, dann hält Putin im Rubelpoker das bessere Blatt in der Hand, schreibt der Spiegel.
Ich weiß nicht, ob das nicht eher zur Verwirrung beiträgt, dieser Bericht, der auch voller Widersprüche ist, als die ganz einfache Grundlage nochmal, dass Putin schlicht und ergreifend bzw. Russland mit ihrer Wirtschaft nicht die Harakiri-Politik der Geldmenge, das heißt dieser sogenannte Quantitative Easing, dass man Geld druckt aus dem Nichts heraus und diese Hyperinflation, die droht, dass die eben halt nicht von Russland bezahlt werden will. Das ist die ganz logische Konsequenz. Und deshalb will er das in Rubel haben. Diese ganze Diskussion ist eigentlich mehr oder weniger an den Haaren herbeigezogen, weil die Logik relativ simpel ist. Das Geld repräsentiert die Wirtschaft und jede Zentralbank sollte ein Interesse daran haben, dass eine Währung stabil ist und keine hohen Inflationsraten hat. Und genau diesen Weg haben sowohl die Vereinigten Staaten als auch Europa komplett verlassen, Russland aber nicht. Und aus diesem Grunde wollen sie die Inflation schlicht und ergreifend. Das ist ja wie eine Inflationspandemie. Und diese Inflationspandemie wird abgeschottet. Und die russische Zentralbank setzt jetzt eine pandemische Maske auf und sagt, okay, bei uns kommen nur noch Rubel durch.
Ja, und wenn es einen Gaslieferstopp gibt, egal von welcher Seite aus initiiert, dann wird es dunkel und kalt in Deutschland. Das sagen die Betreiber großer Chemiestandorte, großer Glasfabrikationsstandorte. Das sagen viele Industrie- und Wirtschaftsvertreter. Und bislang hat ja der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, darauf hingewiesen, dass es diesen 3-Stufen-Notfallplan gibt und dass der vorsieht, dass am Ende, ganz am Ende erst die Verbraucher, die sogenannten, die Bürger betroffen seien, während man vorher schon große Unternehmen abstellen will und runterfahren muss. Aber jetzt hat sich gemeldet zu Wort der Aufsichtsratschef bei E.ON und Lufthansa. Der Mann heißt Karl-Ludwig Klei. Und der fordert, die Industrie solle im Notfall Vorrang haben vor den Privathaushalten und die Politik solle sehr ernsthaft darüber nachdenken, ob sie die Reihenfolge nicht umdreht und erst bei Privaten abschaltet und dann bei der Industrie. Und das hat er im Manager-Magazin gesagt. Und das ist ja genau das gewesen, was wir von Anfang an befürchtet haben. Denn Müller hat schon den Hinweis auch gegeben und hat gesagt, naja, das ist halt so die alte Vereinbarung gewesen. Da gab es den Russlandkrieg oder den Ukraine-Krieg noch nicht. Aber jetzt stehen die Dinge anders. Andreas, das heißt, es könnte sehr leicht, sehr schnell doch in die Richtung gehen.
Na, also unterm Strich gesehen ist es so, dass Herr Müller aus meiner Sicht die ganz klare Aufgabe hat, eine sogenannte Klimaheuchelei umzusetzen. So sage ich das mal in meiner Meinung. Also die sogenannte Klimapolitik, wie es offiziell genannt wird. Und das bedeutet Deindustrialisierung Deutschlands. Das ist vorgeschoben. Hängt aber wiederum damit zusammen, dass Europa unter der Dampflokomotive Deutschland natürlich überhaupt nur finanzierbar war. Denn das ist der größte Nettoeinzahler in die EU. Und alle, die momentan gegen Deutschland schimpfen, sind diejenigen, die einen Großteil jedes Euros, den sie ausgeben, Deutschland und der deutschen Ökonomie zu verdanken haben, weil es eben halt die stärkste Ökonomie ist. Und jetzt genau diese Ökonomie soll offenbar abgeschaltet werden. Und ich glaube, es ist in beiden Fällen für die Bürger furchtbar. Wenn nämlich die Industrie kaputt geht und erst die Menschen noch Gas bekommen, um dann es warm zu haben, da würde sich im Prinzip der Gefrierungs- oder Erfrierungsprozess nur ein wenig verzögern. Denn wenn die Industrie nicht mehr funktioniert, dann sind keine Arbeitsplätze mehr da, dann sind keine Gelder mehr da und dann kann sich eh keiner mehr eine warme Bude leisten. So einfach ist das Ganze. Oder man sagt eben halt, man lässt die Industrie weiterlaufen und die Leute fangen dann an, schon vorher zu frieren. Also das ist ein Teufelskreis, egal wie man es dreht, man kann eigentlich dabei nur verlieren. Und dieses Gegeneinander ausspielen zeigt auch, dass hier wieder Verwirrung getrieben wird und nicht das, worum es eigentlich wirklich geht, beim Namen genannt.
Karl Ludwig Klei, der Aufsichtsratsvorsitzende des Energieversorgers E.ON und auch Lufthansa, sagt also, dass die gesamte Volkswirtschaft und damit auch die Einkommen der Menschen daran hängen, dass die Industrie arbeitsfähig bleibt. Ich meine, damit hat er ja auch nicht Unrecht. Und auf die Frage, ob die Prioritätsumkehr zur Folge haben könne, dass Menschen im Winter frieren müssten, antwortete Klei, im schlimmsten Fall ja. Und er führt ja auch das Kontrollgremium der Lufthansa an und im Gespräch mit dem Wirtschaftsmagazin sprach er sich entschieden gegen Veränderungen des exportgetriebenen Geschäftsmodells Deutschland aus und sagt wörtlich, Autarkie für Deutschland ist unrealistisch. Wir brauchen Handel mit China und wir werden Handel mit China haben.
Das ist jetzt ganz schwer zu argumentieren, warum er das jetzt sagt. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Floskel ist oder ob da irgendetwas hintersteht. Denn Deutschland wäre übrigens sehr wohl in der Lage, autark zu arbeiten. Es wäre auch in der Lage, übrigens der größte Teil der Länder autark zu leben. Und man könnte den größten Teil der ganzen Transporte, zum Beispiel, dass koreanische Autos nach Amerika oder nach Europa gehen oder deutsche Autos dann eben halt nach China und so weiter, das könnte man relativ schnell der Vergangenheit angehören lassen, wenn man es mit dem Umweltschutz ernst meinen würde. Aber das ist offenbar nicht der Fall. Ich sehe hier so ein bisschen mehr oder weniger eine Doppeldeutigkeit, Doppelzüngigkeit und auch Widersprüche im Hintergrund. Dass er jetzt von China spricht, kann ich mir überhaupt nicht erklären, wie er darauf jetzt kommt, in welchem Zusammenhang. Da muss ich passen.
Ja, naja, möglicherweise sieht man natürlich durch die Allianz Russlands mit China da auch gewisse Gefahren auf die Zusammenarbeit, auf den Handel mit Deutschland zukommen. Das ist ja auch möglich.
Naja, aber er sagt ja, er will ja mit China zusammenarbeiten. Und China ist tatsächlich gerade mit Russland und vielen anderen Staaten, nämlich mit den BRICS-Staaten, in einem Neustart, ein neues Finanzsystem zu entwickeln. Und das ist gerade dabei und das ist schon vorbereitet worden, ganz still und leise. Die meisten kennen die Shanghai Corporation zum Beispiel gar nicht und die vielen Verbindungen der einzelnen Oststaaten, eurasischen Staaten dieser Welt, die es gibt, die schon seit Jahrzehnten vorbereiten, ein autarkes System unabhängig vom Westen. Und jetzt wartet man, man hält sich jetzt mit Gold über Wasser. Russland hat deshalb auch dieses Thema Gold mittlerweile in die Thematik reingebracht, bis das neue System steht. Und dann wird die Welt sowieso anders aussehen.
Klaus Müller von der Bundesnetzagentur, der erteilt erst noch eine Absage und lehnt die Bevorzugung der Industrie bei einem Gaslieferstopp ab. Auch das Institut der deutschen Wirtschaft sieht die Forderung kritisch, die privaten Haushalte vor der Industrie abzuschalten. Der Direktor Michael Hüter sagt, ich verstehe das Anliegen, die Industrie so lange wie möglich mit Gas zu versorgen, aber es stünde nicht nur im Gesetz, dass die privaten Haushalte geschützte Kunden seien. Eine Abschaltung der Haushalte wäre auch mit Sicherheitsfragen verbunden. Und jetzt kommt man auf eine neue Idee. Es heißt, ja, man könnte vielleicht überlegen, die Haushalte durch Auslobung von Prämien zum freiwilligen Energiesparen zu bringen, sagt Herr Hüter. Grundsätzlich gelte, bei den im Notfall nötigen Industrieabschaltungen muss man zu einer sinnvollen Reihenfolge kommen. Nahrungsmittel, Stahl- und Gasindustrie müssten so lange wie möglich am Netz bleiben. Und dieses freiwillige Energiesparen, Andreas, das geht ja jetzt dann auch schon wieder in Richtung eventuell soziales Punktesystem.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass man dann irgendwann große Sammellager in einer Stadt dann aufbaut, die man dann entsprechend heizt, sodass die Leute dort gut überleben können. Und wer dafür seine Wohnung kalt lässt, um dann gemeinsam in diesem Sammellager auf einer Notliege dann zu übernachten und damit zeigt, dass er ja insgesamt pro Person natürlich dann umgerechnet auf die gesamte Volkswirtschaft so und so viel Kubikmeter an Gas einspart, dass er das dann über ein Punktesystem honoriert bekommt. Und dafür darf er dann beispielsweise irgendwann mit dem Zug nach Bad Reichenhall fahren, um dort ein Wochenende Urlaub zu machen. Also nicht auf Kosten jetzt des Staates, sondern überhaupt, dass er es darf von seinem eigenen Geld. Und diejenigen, die zu Hause sind und haben es einfach schön warm, das sind ja die Unbelehrbaren, die müssen dann eben halt in Zukunft zu Hause bleiben und bekommen keinen Urlaub oder können nicht mehr ins Restaurant oder können sich bestimmte Dinge einfach nicht mehr leisten. Das ist ja das, was dahinter steht, was man gerade in Italien versucht und auch in Wien beispielsweise und in Bayern auch andenkt, diese sozialen Score-Systeme, wie sie China hat, eben halt auch zu nutzen.
Ja, also man kann es nur immer wiederholen, wenn möglich, sollte man sich vorbereiten auf unsichere Zeiten, die auf uns zukommen könnten. Und im Moment sieht es so aus, als ob es wirklich unruhig wird. Da sollte man trotzdem auch immer wieder sich zurückbesinnen auf das Innere, auf die Stärke, auf die innere Kraft und auch auf das Gottvertrauen. Wir haben ja auch im Abendgebet immer wieder Hinweise darauf gegeben und geben sie weiterhin, wie wichtig es ist, dass man diese dunklen Tage übersteht, indem man zwar die Dinge wahrnimmt, vor allem auch die Hinweise ernst nimmt, wie man selber sich vorbereiten kann, irdisch, materiell, wie auch dann geistig. Aber Andreas, wie wir sehen, ist es ja tatsächlich so, dass wir hineingleiten in eine Zeit, wo das Innere, das auch die Liebe, die Nächstenliebe und so weiter mehr und mehr ausgeschaltet werden und alles so in dieses nüchterne, kühle, kalte, technokratische, digitale, künstliche, intelligenzgesteuerte Leben geht. Wir haben vorhin gerade einen Beitrag eingestellt, dass jetzt Unkraut vernichtet wird auf Feldern bereits mit Robotern. Und das sind ja so Veränderungen auch in unserer Wahrnehmung, die mehr und mehr zeigen, dass der Mensch so von diesem Inneren, was jetzt so wahnsinnig wichtig wäre, weil es stabilisiert, abkommt.
Ja, und diese massendestruktiven Einflüsse, die auf die Menschheit einwirken, lassen viele Menschen im Moment auch mehr oder weniger in eine Verzweiflung kommen. Und genau das ist das, was es eigentlich will, dieses System. Und genau dagegen gilt es, sich zu wehren, Rückgrat zeigen und zu sagen, nein, ich stelle mich dagegen. Und das geht natürlich, indem man sich tatsächlich auch im Gottvertrauen ausrichtet, das Licht am Horizont nie verliert, immer darauf zuschreitet, nicht nach links, nicht nach rechts zu gucken, an bestimmten Stellen maximal es beobachten und dann ist alles gut. Was übrigens auch wichtig ist, ist immer wieder raus in die Natur. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sich wirklich mal vor einem Baum zu stellen, nicht nur umarmen, sondern auch einfach mal die Baumrinde mal ansehen. So mit der Hand mal über die Baumrinde zu fahren, dieses raue oder glatte zu spüren, je nachdem, um welche Art Baum es sich handelt, zu sehen, was die Natur dort an massivem Material im Prinzip schafft, in einer Größenordnung, wie wir es uns überhaupt nicht vorstellen können, das erdet uns dann wieder einmal. Und durch die Erdung sind wir natürlich auch in der Lage, uns besser dem Licht auszurichten. Das ist ganz wichtig. Das ist wie beim Strom. Plus und Minus ist schön, aber es ist wichtig, dass wir auch noch eine Masse haben. Das Kabel ist wichtig und das ist die Erdung, die wir haben. Und die brauchen wir dann, wie beim Stromkreislauf. Und wenn wir uns dann dem Licht ausrichten, stehen wir stabil. Und wenn wir das Gesetz der Anziehung der Gleichart berücksichtigen. Und es gibt ja viele, die gehen dann auf irgendwelche Spaziergänge jeden Montag und so weiter und unterhalten sich dann mit Menschen, die ähnlich sind wie sie selbst. Und wenn man dann auch versucht, über diese Schiene, es gibt so viele Möglichkeiten, auch Menschen zu finden, die ähnlich sind wie man selbst, dann sollte man diesen Kontakt halten. Man sollte möglichst viel auch miteinander reden, sprechen, sich auf das Gute konzentrieren, nicht nur das Destruktive und immer wieder darüber zu diskutieren, wie furchtbar alles ist, sondern sich Menschen suchen in seinem Umfeld, die sagen, wir halten es durch, wir sind im Gottvertrauen. Wir haben zum Beispiel ein Umfeld hier, in dem wir uns einfach wohlfühlen. Und wenn wir dann zusammensitzen und essen einfach mal gemeinsam, dann können wir ganz normal darüber reden und zwar über gar nicht weder Krieg noch Politik noch Wirtschaft, sondern wir unterhalten uns über die Natur. Wir sprechen darüber, wie die Möhren wachsen oder in welcher Größenordnung die Kartoffeln sind und wann die eingebracht werden müssen und wann dann der letzte Frostpunkt nachts kommt, dass man endlich bestimmte Pflanzen wieder einsäen kann und so. Das sind eben halt dann die Dinge und die erden einen dann ganz besonders.
Ja, und in diesen Runden ist es auch wohltuend, also wenn man mit Gleichgesinnten zusammenkommt, dieser Austausch, den du gerade genannt hast, der ist sehr wichtig. Und wir versuchen ja auch hier im Kanal eine Art Gemeinschaft herzustellen, beziehungsweise stellt ihr die alle mit uns gemeinsam her. Und das ist etwas, was wir besonders zu schätzen wissen. Eure Zuschriften, eure Hinweise, eure Beobachtungen, eure Gedanken, eure Gefühle oder Empfindungen, die ja durch viele Themen, die hier besprochen werden, Impulse erhalten, die wir dann auch hier im Kanal wiedergeben und andere fühlen sich dadurch wieder angesprochen. Ich denke, es ist wirklich neben all den Verwerfungen, die jetzt in dieser Transformationszeit nun einmal sein müssen, das alte Falsche muss zusammenbrechen und es wird gereinigt. Also wir sehen ja, dass das Licht der Wahrheit überall hin leuchtet und wir immer mehr erkennen können, was von welcher Stelle aus falsch läuft. Das heißt, das Dunkle fliegt auf, muss aber trotzdem, wie es für diese Zeit heißt, am Ende dem Licht dienen, ohne dass das Dunkle das vielleicht sogar weiß, dass es dem Licht dient, mit manchen Beschlüssen, die Transformation oder Great Reset heißen. Und das heißt, wir müssen durch diese Zeit jetzt durch. In den Abendgebeten sprechen wir auch oft darüber, dass keiner hier umsonst gerade auf dem Erdenplan herumwandert, ohne selber genau für diese Phase mit vorbereitet zu sein, durch eigenes Handeln, durch eigenes Wollen vielleicht auch. Und das Wichtigste ist, dass wir in Würde mit dem Blick nach oben gerichtet dadurch schreiten, im Gottvertrauen bleiben und wie Andreas es gerade so schön gesagt hat, so oft es geht, hinauszugehen in die Natur und vor allem uns auch mit dem Gedanken beschäftigen. Ich weiß, Andreas, du zuckst, weil deine wissenschaftlichen Freunde jetzt wieder vielleicht mit den Augenbrauen zucken, wenn es um die Wesenhaften geht, um die Helfer in der Natur, die für viele Augen, für die allermeisten Augen unsichtbar sind, die aber großen Teil oder den entscheidenden Anteil daran haben, dass unsere Natur überhaupt in diesen Zyklen, wie wir sie kennen, mit den vier Jahreszeiten und so weiter, funktioniert.
Also ich zucke da mittlerweile überhaupt nicht mehr. Ich habe mal darüber gezuckt, als du mit mir darüber gesprochen hattest, als ich merkte, als wir uns näher kennenlernten und du mir dann erklärst, dass über die Wesenhaften, über Wichtel und über Elfen und ich dir dann erzählt hatte, du pass mal auf, jetzt wird es mir einfach ein bisschen zu komisch. Ich erkläre dir mal ein bisschen was über Photosynthese und erkläre dir mal, welche biochemischen Prozesse und erzähle dir ein bisschen was über Chlorophyll. Und dann hast du mich mehr oder weniger mitleidig angesehen, so wie ich dich vorher mitleidig angesehen habe mit deiner Fehleinschätzung, bis ich festgestellt habe, dass die Wesenhaften und die biochemischen Prozesse gar nicht im Widerspruch stehen, sondern unmittelbar zusammengehören. Und als ich das dann verstanden habe und dann auch den Weg in diese spirituelle Ebene hineinzubekommen, leider ist der Begriff spirituell so mittlerweile extrem verbraucht worden. Aber wenn ich weiß, dass beispielsweise ich aus meinem eigenen Geist bestehe und bin in dieser Verbindung mit dieser permanenten Schöpferkraft, die auch dafür sorgt, dass mein Körper überhaupt belebt wird. Es gibt ja Menschen, die sagen zum Beispiel, es gibt vielleicht sogar Menschen ohne Seele, aber ein Mensch ohne Seele kann gar nicht leben. Er muss nämlich erst belebt werden und dazu braucht es bestimmte Prozesse. Als ich das alles gelernt hatte, dann war es für mich nachher auch ganz logisch, dass es diese Wesenhaften geben muss, die du da beschreibst. Gar kein Problem.
Ihr Lieben, das war es schon für heute. Andreas schmeißt die Musik an. Er zuckt erstmal ein bisschen zusammen. Wir wünschen euch trotzdem ein schönes Wochenende, trotz all der Damoklesschwerter, die über dieser Welt im Moment schweben. Und wir wünschen euch das, was auch wir machen, mit Freunden, mit der Familie zusammenkommen, die Zeit, die Stunden zu genießen. Und immer wieder auch nach oben zu blicken und Danke zu sagen, auch vor dem Essen, weil es nicht so selbstverständlich ist.
Ja, und wir danken euch für die Treue, dass ihr uns immer noch so zahlreich zuhört, obwohl die Nachrichten manchmal doch schwierig sind, aber gemeinsam schaffen wir das. Alles Liebe aus Kanada.
Ciao.